Ja, ich grüße euch alle auch ganz herzlich und freue mich, mit euch gemeinsam in die Schrift hineinschauen zu können. Und wenn man immer wieder zum Predigen eingeteilt ist, dann macht man sich Gedanken und überlegt, was kann man predigen? Und das Einfachste ist, wenn man dann einfach einmal ein Buch anfängt und sagt, das predigt man jetzt einfach Vers für Vers durch. Und so habe auch ich mich entschlossen, mit dem Johannesevangelium anzufangen. Ich habe mich schon vor einigen Jahren mal damit beschäftigt, auch hier auch mal eine Predigt darüber gehalten und möchte heute einfach Johannes Kapitel 1, Vers 1 anfangen. Und bevor ich mit der Predigt anfange, würde ich gerne noch beten, bitte euch dazu aufzustehen. Ja, mein Herr und mein Gott, ich weiß, dass es nicht meine Worte sind, die Menschen verändern, die zu Menschen reden, sondern dass du es bist durch deinen Geist, durch dein Wort. Und Herr, so bitten wir dich, dass du unseren Verstand öffnest, dass du uns die Dinge, die Zusammenhänge, vor allem aber dich als Person uns offenbarst, dass du immer größer in unseren Herzen wirst und dass wir ein Leben führen, das dir wohlgefällig ist. Darum bitte ich dich. Rede du zu mir, aber auch zu den Zuhörern. Darum bitte ich dich. Amen. Wenn wir das Johannesevangelium lesen und das vor allem im Vergleich zu den anderen Evangelien, dann wird uns auffallen, dass das Johannesevangelium irgendwie anders ist. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber Matthäus, Markus, Lukas sind sehr, sehr ähnlich. Sie werden auch als Synoptiker genannt, also man kann sie zusammenfassen, man kann Parallelen ziehen. Mit dem Johannesevangelium geht das irgendwie nicht so richtig. Und das Johannesevangelium ist inhaltlich ganz anders. Und wir wollen heute, oder mein Ziel ist heute, einfach einmal einen so groben Überblick über das Johannesevangelium, aber auf die Besonderheiten eingehen. Ich möchte euch keine Gliederung oder Struktur geben. Ich denke, das braucht man nicht, das kann man selber googeln. Aber es gibt ein paar Besonderheiten, und die im Johannesevangelium deutlich werden. Darauf möchte ich heute eingehen. Und dass wir uns auch gleich die ersten paar Verse schon mal anschauen. Die erste Frage, die sich immer stellt, ist, wer hat denn das Johannesevangelium geschrieben? Und hier ist es ganz einfach und klar, es war der Jünger und der Apostel Johannes, der mit Jesus mitging, der ein Jünger Jesu war. Und er hat auch die drei Johannesbriefe geschrieben und die Offenbarung. Also insgesamt haben wir 4 Briefe von Johannes, dem Apostel. Wir wissen aber, dass nicht Johannes selbst der Autor ist. Wir wissen, dass der Geist Gottes, also das getrieben durch den Heiligen Geist, das Wort geschrieben wurde. Und so sind es nicht Worte von Johannes, sondern es sind Worte Gottes, die uns hier niedergeschrieben worden sind. Das Besondere im Johannesevangelium ist, dass es dort keine Auflistung der Jünger zum Beispiel gibt. In den anderen Evangelien haben wir die Auflistung, welche Jünger waren mit Jesus, die 12. Und Johannes erwähnt sich auch selbst nicht im Johannesevangelium, also namentlich. Wenn wir von einem Johannes lesen im Johannesevangelium, dann geht es um Johannes den Täufer. Johannes gebraucht aber sich, er beschreibt seine Rolle teilweise, zum Beispiel mit Petrus zusammen. Und dann benutzt er eine Formulierung und nennt sie der Jünger, den Jesus liebte. Vielleicht kennt ihr diese Formulierung, und diese Formulierung kommt nur im Johannesevangelium vor. Das ist so eine versteckte Form, die Johannes gebraucht, um sich selbst damit zu bezeichnen, in der dritten Form. Also er redet nicht selbst von sich, sondern er redet über einen Jünger, den Jesus liebte. Noch ein Eckdaten sind so, wann wurde das Johannesevangelium geschrieben? Es wurde von diesen 4 Evangelien, die wir haben, als letztes geschrieben. Und vermutlich im Jahre 80 bis 90 nach Christus. Warum ist diese Information wichtig? Wir wissen, dass im Jahre 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde. Also haben wir hier ein Evangelium, das nach der Zerstörung des Tempels geschrieben wurde und vermutlich von Ephesus aus. Also Johannes, der in Ephesus war, hat dieses Evangelium geschrieben. Man kann auch davon ausgehen, dass Johannes voraussetzt, dass man die ersten 3 Evangelien kennt, dass man gewisse Berichte, Gleichnisse und so weiter kennt, so dass das Johannesevangelium sehr wenig davon wiederholt. Und die Frage ist dann, wenn Johannes ein viertes Evangelium schreibt, warum schreibt er es? Nun, zum einen haben wir gerade gehört, Johannes war nicht wirklich der Autor, also getrieben durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott wollte uns noch ein zusätzliches Evangelium geben. Aber der Vorteil im Johannesevangelium ist, dass wir im Kapitel 20 genau lesen, warum dieses Evangelium geschrieben wurde. Und da könnt ihr mal aufschlagen, Johannes Kapitel 20, ab Vers 30. Da wird uns gesagt, wozu dieses Evangelium geschrieben worden ist. Johannes Kapitel 20, ab Vers 30. Und dort lesen wir, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes sagt diese Zeichen. Ja, wir sehen also, in diesem Buch geht es ganz viel um Zeichen. Zeichen, ich füge dann immer Wunder dazu, also Zeichen und Wunder, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Johannes wählt ganz spezielle Zeichen und Wunder aus, die er uns aufzeigt, um damit was zu zeigen, um uns aufzuzeigen, dass Jesus der Christus ist und dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass wir in diesem Glauben an ihn Leben haben, ewiges Leben. Genau das ist auch das zentrale Thema des Johannesevangeliums. Uns wird Jesus als Person vorgestellt. Wer ist Jesus? Woher kommt er? Was hat er gesagt? Und aus Sicht der Juden ganz oft, was erlaubt er sich da eigentlich? Wie kann es sein, dass Jesus gewisse Dinge tut? Das passt, hat in ihrem Verständnis nicht zusammengepasst. Johannes, der mit Jesus zusammen unterwegs war und mit ihm ja, Seite an Seite ging, er kommt also zu dem Entschluss und sagt, Jesus ist Gottes Sohn und er ist der Messias. Doch wir sehen, dass im Johannesevangelium die Menschen oder die Reaktion auf ihn eine andere war. Dass sie sagen, nein, dieser kann nicht von Gott sein, denn zum Beispiel er sündigt. Ja, die Juden waren überzeugt, Jesus ist ein Sünder. Oder sie sagen in Johannes Kapitel 7, diesen Jesus kennen wir, wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Dann sagen sie, forsche und sieh, dass kein Prophet aus Galiläa aufsteht. Wer war dieser Jesus? Das ist eine zentrale Frage im Johannesevangelium. Und uns werden 7 große Zeichen genannt. Wir werden jetzt nicht auf diese Zeichen eingehen, also Zeichen und Wunder. Und auch, was ganz besonders im Johannesevangelium ist, sind die Reden Jesu. Wie Jesus, indem er die Zeichen tut oder indem er redet, sich selbst offenbart und offenbart, wer er ist und wie er in der Beziehung zu seinem Vater steht. In Johannes Kapitel 2, ab Vers 13, wird uns von der Tempelreinigung berichtet. Und wir kennen dieses Ereignis auch aus den anderen Evangelien. Das Besondere hier ist, dass Johannes es ganz an den Anfang vom Johannesevangelium stellt. Wir wissen, die Tempelreinigung, sie fand statt, als Jesus in Jerusalem einging, in der letzten Karwoche. Das haben wir aus dem Markus-Evangelium gelernt. Am Dienstag ging Jesus in den Tempel ein und führte dort oder hat dort die Wechsler und die Verkäufer dort aus dem Tempel herausgetrieben. Und stellen wir uns einmal vor, wir sind dort in dem Tempel. Entweder wollen wir uns dort gerade ein Tier kaufen, vorher natürlich Geld wechseln. Es war ja praktisch, wenn man von außerhalb kommt, also nicht aus Jerusalem. Und dazu diente das alles. Man konnte dort Geld wechseln, sich ein Tier kaufen für das Passa. Und dann kommt plötzlich Jesus rein mit einer Peitsche und treibt uns und alle, die dort sind, hinaus. Welche Frage würde sich uns stellen? Wir würden fragen, wer ist er eigentlich? Warum tut er das? Und genau davon lesen wir, und ich möchte Johannes Kapitel 2 ab Vers 15 lesen. Und dort lesen wir, Und er, also Jesus, machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Die Reaktion der Juden darauf war nicht eine Diskussion, ist es richtig oder falsch, im Tempel das zu tun, sondern die Reaktion der Juden war: Was für ein Zeichen zeigst du uns der Vollmacht, dass du das darfst? Die Juden fragen damit: Wer bist du eigentlich? Warum tust du das? Ja? Man kann sagen, das tun wir schon seit Generationen, schon viele Jahre, das ist absolut praktisch. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie kann Jesus es sich erlauben, in den Tempel hineinzugehen und alle rauszutreiben? Wer ist er eigentlich? Solche Begebenheiten, und wir haben gesehen, dass Jesus sagt: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Also die Leute, die Juden, wussten sofort, welchen Anspruch Jesus hier hatte. Jesus sagte nämlich: Ich bin der Sohn Gottes, und bezieht sich und sagt: Das ist meine Autorität. Und deswegen kommen die Juden und sagen: Zeig uns erst einmal, gib uns ein Zeichen, dass wir an dich glauben. Woher ist Jesus? Woher hat er überhaupt solch eine Macht, solch eine Autorität? Was wir auch immer wieder im Johannesevangelium sehen, ist, dass Jesus durch seine Wunder und durch seine Zeichen die falschen Beweggründe der Menschen aufdeckt. Und das ist das, wir lesen ja, Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht kommt in die Finsternis hinein. Das Licht offenbart das Falsche. Und genau das lesen wir. Jesus offenbart, deckt das Falsche auf, und meistens geht es dann in der Diskussion nicht um das Falsche, sondern um die Person Jesus. Darfst du das eigentlich? Wer bist du eigentlich? Schau mal unsere Väter, schau mal Mose. Ja? Die Menschen beziehen sich auf ihre Grundlage und sagen: Schau mal das. Aber sie hinterfragen nicht, wer ist Jesus wirklich, oder glauben an ihn. Jesus offenbart sich durch viele Zeichen und Wunder, und auch vor allem im Johannesevangelium haben wir sehr viele Reden, die wir in den anderen Evangelien nicht haben, wo Jesus sich selbst als Sohn Gottes offenbart. In Johannes Kapitel 6 haben wir das Wunder der Speisung oder die Speisung der 5000. Und dort, wir kennen das Ereignis, Jesus speist eine große Menschenmenge mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und die Menschen sind erstaunt. Sie freuen sich über Jesus, ja, und sie wollen ihn zum König machen. Ihn, Jesus, der ihnen Brot geben kann, wollen sie zum König machen. Und anstatt, dass Jesus sich zum König machen lässt, flieht er von dort. Und wir lesen dann, dass die Menschen ihm nachgehen, ihn aufsuchen, und es beginnt eine Rede mit ihm. Und Jesus sagt, sie sollen auf den hören, den der Vater gesandt hat. Und da sind wir bei dem Abschnitt, wo Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst mich aufnehmen. Ihr müsst mich essen. Und in Johannes Kapitel 6, Vers 30 lesen wir, Johannes Kapitel 6, Vers 30, da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Kommend von der Speisung der 5000, ein Wunder, wo sie ihn zum König machen wollten, fängt Jesus danach an zu erklären, wer er ist. Und was sagen die Menschen? Beweis erst mal, dass du von Gott bist. Was wirkst du überhaupt? Die Menschen, ihnen reicht das Zeichen gar nicht aus. Und auch hier offenbart Jesus wieder ihre falsche Beweggründe, dass sie Essen suchen. Sie wollen den Hunger, den Bauch füllen. Ja? Es geht ihnen nicht um das ewige Leben. Es geht ihnen nicht um das eigentliche Brot des Lebens. Also das, was man braucht, um ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus offenbart sich als das Brot des Lebens. Und im Vers 41 lesen wir dann, Johannes Kapitel 6, Abvers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Und hier sehen wir wieder ein eindeutiges Zeichen, ein eindeutiges Wunder. Jesus offenbart sich und sagt, wer er ist. Und die Juden sagen, nein, das kann nicht sein. Wir kennen dich. Du kannst doch nicht sagen, dass du aus dem Himmel herabgekommen bist. Du bist Sohn Josefs und Maria, da aus Galiläa, Nazareth. Das kennen wir, das wissen wir alles. Und Jesus geht her und gibt ihnen kein Zeichen, sondern wir lesen im Vers 60 dann die Reaktion der Menschen, die auf Jesu Rede hören. Ja, wenn wir den Abschnitt lesen, werden wir sehen, dass Jesus sehr harte Worte gebraucht. Er sagt, ihr müsst mein Fleisch essen. Und im Vers 60 lesen wir die Reaktion. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Das ärgert euch, sagt Jesus. Er tut ein Wunder, sie sind begeistert von ihm. Dann sagt Jesus, wer er ist und was sie brauchen und das ärgert sie. Und im Vers 66 lesen wir dann, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Viele Menschen, die Jesus erlebt haben, die seine Wunder gesehen haben, haben ihn aber aufgrund der Reden, das, was Jesus von sich gab, nämlich indem er sagte, ich bin der Sohn Gottes, ihr braucht mich, haben sie ihn verlassen, weil das für sie zu viel war. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann werden wir merken, dass gewisse Begriffe immer wieder vorkommen. Und manche gehen her und markieren sich die Begriffe. Und wenn man dann die Seiten aufschlägt, dann sieht man zum Beispiel das Wort Zeichen oder das Wort Glauben. Es kommt sehr häufig im Johannesevangelium vor. Oder das Leben. Es geht ständig um das Leben. Das Leben haben, das Leben nicht haben. Auch die Zeugen, ja, sehen wir im Johannesevangelium, dass aufgezeigt wird, dass Jesus ein Zeuge ist, aber auch das andere, wie zum Beispiel Johannes der Täufer, ihn als den Sohn Gottes bezeugt. Und eine Besonderheit im Johannesevangelium ist, dass die Situationen und die Zustände sehr in einem starken Kontrast dargestellt werden, so schwarz-weiß. Die einen sehen das Wunder und glauben an Jesus, andere sehen das gleiche Wunder und würden Jesus am liebsten auf der Stelle steinigen. Für die einen ist er der Christus, der Heiland, der Retter, und für die anderen ist er ein Sünder, ein Gesetzesübertreter, ja, ein Diener Satans. Diese sehr starken Kontraste werden im Johannesevangelium auch deutlich. Und das Verwunderliche ist, dass trotz all der eindeutigen Zeichen und Wunder die meisten Menschen an Jesus nicht glauben. Und auch das ist neben der Offenbarung Jesu, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, eine weitere Besonderheit, nämlich die Frage nach der Quelle, nach dem Ursprung des Glaubens. Woher kommt denn der Glaube? Woher kommt es, dass die einen Menschen an Jesus glauben und die anderen, die das Gleiche sehen, die das Gleiche hören, nicht an ihn glauben? Woher kommt es? Was ist der Grund? Alle sehen doch das Gleiche. In Johannes Kapitel 3 lesen wir von Nikodemus, ein Pharisäer, der zu Jesus kommt, und er bezeugt und sagt, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, dass du ein Lehrer bist, denn niemand kann solche Zeichen tun, die du tust. Also das Wissen ist da, die Erkenntnis ist da, es ist logisch, kein normaler Mensch kann so etwas tun, aber der Glaube ist nicht da. Und das ist das, was wir auch aus dem Johannesevangelium sehen, dass Zeichen und Wunder, sie zu sehen, selbst sie zu erleben, dabei zu sein, bringt nicht automatisch Glauben hervor. Oft denken wir Menschen, warum gibt Gott uns nicht so ein eindeutiges Zeichen in Zeiten, wo wir zweifeln, wo wir vielleicht nicht zu 100% überzeugt sind? Warum schickt Gott nicht irgendwie so ein Riesenzeichen am Himmel, wo eindeutig ist, dass er der Gott ist, Könnte er es nicht? Ja, er könnte es. Aber er tut es nicht. Und wir sehen, Zeichen und Wunder bringen keinen Glauben hervor. Eine Frage, die sich uns heute stellt, wenn wir das Johannesevangelium lesen, ist, wie gehen wir damit um? Wenn wir heute schauen, dann ist das Johannesevangelium sehr beliebt. In der Vorbereitung auf diese Predigt fällt einem auf, dass in ganz vielen Moderationen, Predigten, das Johannesevangelium zitiert wird. Es wird gerne gebraucht, weil die Verse und die Aussagen dort ja wirklich schön und toll sind. Wo steht der bekannteste Vers der Bibel? Im Johannesevangelium. Johannes 3, Vers 16 ist wohl der bekannteste Bibelvers. Oder diese 7 Ich-Bin-Aussagen von Jesus, wo Jesus in einer bildlichen Art eine geistliche Wahrheit uns mitteilen möchte, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir kennen diese Aussagen. Und die letzte noch, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich denke, wenn ich das sage, viele von euch kennen diese Ich-Bin-Aussagen und können sie auch mitsprechen. Das sind Verse und Aussagen, die oft in Kinderstunden, in Tageslosungen als Mutmacher gebraucht werden, oft zitiert und verteilt werden. Doch wir müssen feststellen, dass so schön und gut diese Verse auch sind und zitiert werden und unter Menschen bekannt sind, dass sie oft nicht geglaubt werden. Dass Menschen, die, obwohl sie diese Verse kennen, und selbst Christen, sie dem nicht glauben, was dort gesagt oder ausgesagt wird. Wenn wir zum Beispiel Johannes 3, Vers 16 nehmen, da lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich gehe davon aus, dass fast jeder hier in dem Raum diesen Vers kennt, dass die meisten Menschen diesen Vers sogar auswendig kennen. Wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann dürfte kein Mensch, der an Jesus glaubt, zweifeln, ob er ewiges Leben hat oder nicht. Das Thema der Heilsgewissheit dürfte eigentlich kein Thema sein, denn jeder, der glaubt, ist gerettet und hat ewiges Leben. Am Beispiel vom Johannesevangelium wird, so wie damals Jesus Zeichen tat und seine Worte den Menschen gegeben hat, auch an uns heute sichtbar, dass Worte alleine, dass selbst das Wort Gottes, das wir haben, das wir vielleicht auswendig kennen, Verse, dass auch Worte alleine keinen Glauben hervorbringen. Das Wort zu hören, es zu kennen, es zu wissen, bringt nicht automatisch Glauben hervor. Und vielleicht kennt ihr es, man liest das Wort Gottes und manchmal redet es zu einem und bewegt einen. Und manchmal liest man das Wort Gottes, die gleichen Verse, und es fällt einem schwer, dem Inhalt zu folgen, oder man ist abgelenkt, man ist mit Gedanken irgendwo anders. Und uns geht es heute mit dem Johannesevangelium genauso wie den Menschen damals. Damals sahen die Menschen die Zeichen und die Wunder. Sie haben Jesus selbst, den Sohn Gottes, vor sich stehen, glauben ihm aber nicht. Und so ist auch bei uns heute, dass dadurch deutlich gemacht wird, dass Gott derjenige ist, der alles wirkt. So wie damals als auch heute ist Gott der Wirkende. Mehrfach sagt Jesus, der Sohn Gottes, dass er nichts von sich selbst aus tun kann, sondern dass auch er das tut, was er den Vater tun sieht. Und sagt damit, Gott ist derjenige, der wirkt. In Kapitel 5, Vers 19, Johannes Kapitel 5, Vers 19, sagt Jesus, also da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus, der Sohn Gottes, sagt von sich aus, dass er nichts tun kann, außer was er den Vater tun sieht. Im Vers 30 lesen wir, sagt Jesus es, wiederholt er es und sagt, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Nichts kann Jesus von sich selbst aus tun. Und wenn wir in Johannes Kapitel 15 ankommen und dort von dem Weinstock und die Reben lesen, und das kennen wir auch, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, dann nimmt Jesus dieses Prinzip, das er mit dem Vater hat, und überträgt es auf uns. Und er sagt in Johannes 15, Vers 5, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier ist das gleiche Prinzip. Das Johannesevangelium offenbart, und das ist ein Punkt, den viele im Johannesevangelium nicht mögen, es offenbart unsere menschliche Unfähigkeit und absolute Abhängigkeit von Gott in Bezug auch auf unsere Rettung und unseren Glauben. Wir haben letzten Sonntag gehört von der Auferstehung, dass selbst die Frauen und die Jünger nicht an die Auferstehung glaubten, obwohl sie bei Jesus waren. So nah wie sie konnte man eigentlich, also noch näher konnte man nicht dran sein. Da ging es nicht um Übertragung, der eine sagte dem und dem. Nein, sie haben von Jesus selbst gehört, dass er leiden, sterben und auferstehen muss. Und das wird auch heute sichtbar. Das Johannesevangelium offenbart, dass nur der Sohn Gottes derjenige ist, der uns den Glauben und das ewige Leben geben kann. Er allein, Jesus, er ist es, der Leben hat. Er ist es, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Es ist nicht unser Glaube, der uns rettet. Es ist nicht unsere Bekehrung, die uns rettet. Es ist auch nicht unsere Frömmigkeit, die uns das ewige Leben geben. Nichts, was wir tun oder was von uns ist, bringt uns ewiges Leben, sondern allein durch Jesus. Er ist es, der uns Leben geben kann. Er ist es, der in dem Leben ist. Er, Jesus, ist es, der Leben hat und der Leben geben kann. Und nur durch ihn bekommen wir ewiges Leben. Und damit das möglich wird, hat er sein Leben für uns hingegeben, um uns ewiges Leben zu geben. In den Kapiteln 13 bis 17 dann, das ist jetzt ein großer Sprung ans Ende vom Johannesevangelium, da werden uns ganz besondere Reden und Ereignisse Jesu mit seinen Jüngern berichtet. Und das sind Reden, die wir in den anderen Evangelien fast gar nicht haben. Also es geht zum Beispiel um die Fußwaschung, die Ankündigung des Heiligen Geistes als Beistand, uns als der uns unterstützt, der uns beisteht. Das Beispiel vom Weinstock und den Reben oder auch das Gebet Jesu für seine Jünger, das haben wir ausschließlich im Johannesevangelium. Sehr, sehr wertvolle Inhalte und auch sehr, sehr persönliche Reden Jesu zu seinen Jüngern. Nur das, also das ist auch ganz besonders im Johannesevangelium. Und hier wird deutlich, wie Jesus als Hirte sich um seine Schafe kümmert, wie er sich um seine Jünger sorgt, wie er dafür sorgt, dass sie beschützt werden. Und das sehen wir auch bei der Gefangennahme Jesu, das sehen wir bei der Verurteilung, bei der Kreuzigung, dass Jesus sich um seine Jünger und auch seine Mutter sorgt. Und auch nach seiner Auferstehung sehen wir im Johannesevangelium diesen Fokus, dass Jesus sich um seine Jünger kümmert. Das Beispiel von Thomas, den ungläubigen Thomas, kennen wir nur aus dem Johannesevangelium. Und es soll uns deutlich machen, dass auch wir, die Ungläubigen, durch Jesus glauben können. Wer ist dieser Jesus? Das wird uns im Johannesevangelium auf eine besondere Art und Weise aufgezeigt, offenbart, und eine sehr gute Zusammenfassung von dem Johannesevangelium sind die ersten 18 Verse. Sie werden als Einleitung oder auch als Prolog genannt. Also Johannes Kapitel 1, die ersten 18 Verse sind die Einleitung zum Johannesevangelium. Und ich würde sie gerne lesen und denke, dass ihr vieles von dem, was ich aus dem Johannesevangelium gerade berichtet habe, auch hier in diesem Prolog schon sehen werdet. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Wer ist Jesus? Johannes beginnt das Evangelium mit der Vorstellung Jesu nicht bei einem Geschlechtsregister, wie wir es zum Beispiel im Matthäusevangelium haben, oder bei der Geburt Jesu, in dem beschrieben wird, wie Jesus geboren ist, wurde, sondern er beginnt bei dem Anfang. Er sagt, im Anfang war das Wort. Und dieser Anfang, diese Formulierung im Anfang, es führt uns auch zum Anfang der Schrift, nämlich in 1. Mose Kapitel 1. Und wenn wir dort 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 aufschlagen, lesen wir etwas vom Anfang. Und für uns, wir nennen es den Schöpfungsbericht. Aus der Sicht der Bibel ist es für uns Menschen gesehen unser Anfang. Und dort lesen wir 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Im Anfang, so lesen wir im Johannesevangelium, war das Wort. Und hier in 1. Mose 1, Vers 3 lesen wir: Und Gott sprach, und es geschah so. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde. Diese Formulierung, Gott sprach, und es wurde, oder es geschah so, sie lesen wir dann im ganzen Schöpfungsbericht durch, in den weiteren Versen. Gott sprach, und genauso wurde es. Wir Menschen, wir fragen uns ja oft, wie ist diese Erde entstanden? Gut, wir Christen, wir wissen, Gott hat es geschaffen, aber auch da interessiert uns oft, ja, wie hat Gott es gemacht? Nun, dadurch, dass wir Teile der Schöpfung sind, werden wir den Schöpfungsakt, also wie Gott es schuf, nicht verstehen können, weil es außerhalb unseres Verstandes, unserer Fähigkeiten ist. Was wir aber lesen ist, dass Gott durch sein Wort die Erde schuf oder alles schuf. Im Anfang war das Wort, lesen wir, Und dieses Wort hat die Erde geschaffen. Und dann lesen wir, und das Wort war bei Gott, in Johannes 1, Vers 1. Dieses Wort Gottes, das die Erde schuf, es waren nicht einfach nur Worte Gottes. Nein, dieses Wort war bei Gott. Also war es eine Person. Es waren nicht Worte Gottes, die die Welt schufen, sondern es war eine Person, die die Welt schuf. In Johannes 1, Vers 14 wird uns dann gesagt, wer dieses Wort war. Und dort lesen wir Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist im Johannesevangelium, so wird die Geburt Jesu beschrieben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wer ist dieser Eingeborene vom Vater? In Johannes 3, Vers 16 haben wir gelesen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieser eingeborene Sohn ist das Wort, das von Anfang an da gewesen ist und ist das Wort, das die Erde, die Tiere und alles erschuf. In Hebräer Kapitel 1 wird uns ebenfalls gesagt, dass es Jesus ist, der Sohn Gottes, der diese Erde schuf. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Dort lesen wir, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Auch hier geht es um das Wort Gottes. Wie hat Gott zu den Menschen geredet? Durch Propheten. Und im Vers 2 lesen wir, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, der auf diese Erde kam, er ist das Wort, das am Anfang, ganz am Anfang, also unser Anfang, die Erde schuf, alles schuf. Wir haben vorher gesehen, dass die Juden dachten, dass sie Jesus kannten. Sie sagten, ja, das ist der Sohn Josefs aus Nazareth, Galiläa. Und diese Erwähnung Nazareth oder Galiläa, damit deuten sie immer an, da oben im Norden, da wo die Ungebildeten herkommen. Ja, so die Schriftgelehrten, die Schriftkenner, die sind in Jerusalem, in Judäa. Vielleicht wussten die Juden noch, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Ich bezweifle es, weil sie ihn ganz stark mit Nazareth und Galiläa in Verbindung bringen. Aber dass er der Sohn Gottes ist, der die Welt schuf, dass der, der vor ihnen steht, der Schöpfer ist, der alles geschaffen hat, das glaubten sie nicht. Das konnten sie sich auch nicht vorstellen. Und mit dieser Hinführung, wer Jesus ist, beschreibt Johannes oder beginnt er dieses Johannesevangelium. Nämlich Jesus, der, wie wir sehen, durch seine Zeichen und Wunder ständig hinterfragt wurde, wo die Menschen fragen, wer bist du eigentlich? Gib uns ein Zeichen. Dieser Jesus ist das Wort, das im Anfang da gewesen ist. Und im Johannes 1, Vers 2 bestätigt Johannes es nochmal und sagt, dieses war im Anfang bei Gott. Dieses war zu einem Zeitpunkt schon bei Gott, da gab es uns Menschen noch gar nicht. Da waren wir noch nicht einmal geschaffen. Dieses war am Anfang bei Gott. Und im Vers 3 lesen wir, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Alles, alles wurde durch das Wort Gottes, nämlich Jesus Christus, geschaffen. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, stellt sich uns die Frage, glauben wir das? Ja, wir wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und wir wissen auch, dass Gott über allem steht. Aber ist uns bewusst, dass es nicht nur einfach Gott im Allgemeinen war, sondern dass es die Person Jesus war, die alles erschuf. Dass Jesus, der auf diese Erde kam, dass er der Schöpfer ist. Wenn wir das glauben, wenn uns das bewusst ist, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. auf unseren Umgang, auf unser Gebet zu unserem Schöpfer. Dem Schöpfer ist nämlich kein Ding unmöglich. Und das offenbart uns das Johannesevangelium genau durch diese Zeichen, von denen wir gelesen haben. Das erste Zeichen, das Jesus tut, das lesen wir in Johannes Kapitel 2, da geht Wein auf einer Hochzeit aus. Und was macht der Schöpfer? Er macht aus Wasser einfach Wein. Zu welchem Ziel? Mit welchem Zweck? Damit die Gäste weiterfeiern können. Für uns oft ein vielleicht fremder Gedanke, Gott macht den Menschen Wein, damit sie feiern können. Was wir da aber lesen ist, dass der Wein deutlich besser ist als den es vorher gab. Und das ist das, was Gott uns offenbart. Der Schöpfer kann uns viel Besseres geben, als jeder Mensch, als wir uns selber schaffen können. Und in den weiteren Zeichen zeigt uns das Johannesevangelium, dass Jesus zum Beispiel einen kranken Jungen heilen kann, obwohl er nicht einmal den kranken Jungen sieht oder bei ihm ist, aus der Ferne. Dass Jesus einen gelähmten Mann, der schon seit 38 Jahren krank ist, der unbeweglich ist, der lahm ist, der nicht gehen kann, zu ihm sagt er einfach, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Ganz einfach, wer kann so etwas tun? Der Schöpfer kann so etwas tun. Einem Blindgeborenen, der noch nie sehen konnte, öffnet Jesus die Augen, dass er sehen kann. Und zu einem toten Lazarus sagt er, also Lazarus, der schon anfängt, wir lesen, der zu riechen anfängt, wir würden heute eher wahrscheinlich sagen, der zu stinken anfängt, sagt Jesus einfach, Lazarus, komm heraus. Ein toter Mensch, bei dem der Verwesungsprozess angefangen hat. Wer kann so etwas tun? Allein der Schöpfer. Das alles sind nicht einfach nur Bibelgeschichten. Es sind schöne Geschichten, die wir gerne lesen, aber es sind nicht einfach Bibelgeschichten, die mit uns heute nichts zu tun haben. Nein, es sind Zeichen, die geschrieben wurden, damit wir heute glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Christus ist, dass er unser Retter ist. Denn wer vermag es, uns zu retten? Der Schöpfer. Er vermag es, uns zu retten. Glaubst du, dass ihm auch in unserem, in deinem Leben kein Ding unmöglich ist? Dass ganz egal, welche Schicksalsschläge, welche Krankheiten, was uns ereilt, wo wir im Leben gerade stehen, glaubst du, dass er als Schöpfer, dass ihm kein Ding unmöglich ist? Und vor allem, und das wird im Johannesevangelium auch deutlich, dass Jesus in dem, was er tut, dass es ihm immer um unser ewiges Leben geht. Dass er uns ewiges Leben geben kann. In Johannes Kapitel 9 wird uns davon berichtet, dass Jesus einen Blindgeborenen heilt. Und das Wunder ist absolut außergewöhnlich, dass die Menschen sagen, nie zuvor ist so etwas geschehen. Und sie sind überzeugt davon, dass das Wunder einzigartig ist. Einem Blindgeborenen werden die Augen geöffnet. Und im Vers 16, Johannes 9, Vers 16, lesen wir, da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Hier sehen wir diese krasse Gegensätze. Auf der einen Seite sehen sie dieses Wunder und sie können es nicht ableugnen. Sie versuchen es, sie fragen den Jungen und es ist sehr unterhaltsam, wie sie einfach nicht glauben wollen. Ja? Aber Jesus hat ihn geheilt. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, ist Jesus Gott oder ist er ein Sünder? Nun, für uns ist die Frage einfach, ja, Jesus ist Gott, ganz klar. Was aber war das Problem der Pharisäer? Warum konnten sie Jesus nicht annehmen, obwohl sie dieses eindeutige Zeichen sahen? Sie hatten ein falsches Verständnis vom Gesetz und vom Sabbat. Und das führte bei ihnen zu einer Blockade, dass sie sagen, wenn Jesus einen Blindgeborenen am Sabbat heilt, dann bricht er das Gesetz und dann kann er nicht Gott sein. Und auch wir stehen immer wieder, wenn wir das Wort Gottes lesen, vor der Frage, Stimmt das, was wir dort lesen, mit unserem Verständnis überein? Glauben wir es oder haben wir Schwierigkeiten und sagen, nein, wir verwerfen es? Wer oder was ist die Grundlage unseres Glaubens? Was ist die Grundlage unserer Rettung? Unser Verständnis, dass wir sagen, ja, das ist für mich logisch, ich kann es nachvollziehen. Ist es vielleicht das, was wir gewohnt sind? Traditionen, dass wir sagen, das war schon immer so, das hat die letzten 50 Jahre funktioniert, also muss es auch weiter funktionieren. Und wenn dann etwas kommt aus dem Wort Gottes, wo vielleicht uns herausfordert, das Alte über Bord zu werfen, was tun wir? Nehmen wir das Wort Gottes als von Gott gegeben an oder nicht? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Wer kann von sich sagen, dass seine Worte richtig sind? Absolut richtig. Nur Gott allein. Nur Gott allein kann von sich sagen, dass er richtig ist. Und zwar immer. Ist dieses Wort, ist dieses Evangelium, ist das Licht, das oft in uns hineinscheint und Dinge offenbart und aufdeckt, die wir am liebsten vielleicht ja, im Dunkeln gelassen hätten, ist dieses Licht für uns unsere Grundlage, unser Fundament, auf dem wir bauen, wo wir sagen, wenn uns das Wort Gottes überführt und uns Dinge aufzeigt, dann nehmen wir es an. In Matthäus Kapitel 7, am Ende vom 7. Kapitel, das ist das Ende der Bergpredigt, bringt Jesus ein Beispiel und vergleicht zwei Männer, die ein Haus bauen. Der eine baut auf Sand, der andere baut auf Fels. Und wir kennen es, da kommt ein Sturm und das Haus auf Sand, es bricht ein, es wird weggeschwemmt und das Haus auf dem Felsen bleibt stehen. Und dann sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört, und er bezieht sich mit meine Worte auf die Bergpredigt, also ab Kapitel 5, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Wenn wir auf Jesu Worte, auf das Wort bauen, dann bauen wir auf einem festen Grund. Auch wenn es uns so scheint, dass um uns herum ein Sturm tobt, dass um uns herum alles auseinanderbricht. Aber wenn wir auf ihn bauen, dann wird unser Lebenshaus, dann wird unser Glauben, dann wird unser Leben bestehen bleiben. Ist dein Glaube ein Glaube an eine Person? Oder ist dein Glaube ein Glaube an eine Überzeugung? Ein Glaube an eine Lebenseinstellung? Vielleicht an ein Glaubensbekenntnis? An einem etwas Übertragenem? Was ist dein Glaube? Ist dein Glaube der Glaube an eine Person, und zwar an die Person Gottes, an Jesus Christus? Ist er dein Retter? Ist er die Quelle deines Lebens? Wenn ja, dann baue darauf. Dann baue nur darauf, baue auf nichts anderes. Wir haben vorher aus Johannes 6 und mit den weiteren Versen möchte ich abschließen. Wir haben vorher gelesen, dass viele Jesus verließen. In Johannes 6, Vers 66 haben wir gelesen. Ich möchte die weiteren Verse vorlesen. Da wendet sich Jesus nämlich an seine 12 Jünger. Johannes 6, ab Vers 67. Und Jesus fragt, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wenn wir erkennen, dass Jesus, der Sohn Gottes, dass er allein unsere Grundlage ist, dass er der Heilige Gottes ist, dass seine Worte Worte Gottes sind, dann werden wir auf ihn bauen. Und dann wird, so wie die Schrift es sagt, unser Glaubensleben, unser Haus, nicht einstürzen, ganz gleich welche Stürme, ganz gleich welch ein Regen kommt. Wer ist Jesus für dich? Mit dieser Frage möchte ich die Predigt abschließen. Ist Jesus dein Fundament? Ist er das Wort, das von Anfang an da gewesen ist? Glaube an ihn, baue auf ihn. Amen.